Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 103. Und natürlich habe ich Robin dabei, fabelhaftesten Co-Host, den man sich wünschen kann. Wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Ja, Stress. So viel Stress, so viel neue Sets. Wir haben gerade erst Modern Horizons 2 durch. Jetzt kommen Dungeons & Dragons. Und so viele Themen für uns. Und deswegen würde ich sagen, starten wir da auch relativ schnell mit. Ich gehe einmal kurz die Themen durch. Danach können wir ja nochmal über Social Medias und Ähnliches reden. Und dann geht's los. Wir haben als Themen relativ einfach endlich wieder Paper Magic. Wir reden mal ganz kurz darüber, was das für uns bedeutet, was wir so erlebt haben. Und natürlich wollen wir auch eure Meinung dazu wissen. Dann reden wir kurz mal wieder nochmal über Modern Horizons. Dieses alte Set, was jetzt schon seit Jahren draußen ist. Und den Einfluss darauf eben auf Modern, Legacy und Ähnliches. Dann haben wir natürlich das neue Set, was nächste Woche im Pre-Release ist, was seit gestern, Tag der Aufnahme, auf Arena ist. Und zwar Dungeons & Dragons. Forgotten Realms, muss man jetzt dabei sagen. Und dann haben wir noch ein Thema, und zwar die MPL bzw. Rivals Gauntlet zum Scheitern verdammt. Große Fragezeichen. Und wenn wir Zeit haben und wenn wir Fragen haben, ich glaube, wir haben eine Frage, können wir ja noch ins Ask Us Anything gucken.
Wir haben tatsächlich eine ganze Menge Fragen.
Okay, ich habe nur eine gesehen gehabt. Okay, dann wird es natürlich nochmal interessanter. Und bevor wir starten mit den ganzen Themen, kurzer Überblick. Wo findet man uns denn, Robin?
Uns findet man, eben erwähnt, beziehungsweise an dem Ask Us Anything anlehnend auf Discord, ganz groß im Gamery/Radio Ravnica Discord. Dort könnt ihr uns eure Fragen stellen, die wir dann im Podcast beantworten. Außerdem haben wir Instagram und Twitter jeweils für uns beide einzeln und Twitter dann auch nochmal für Radio Ravnica gemeinsam. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, auch mal bei MTG Blackset auf dem Kanal vorbeischaut und auf Spotify, Apple Podcast, da auch dem Podcast folgt und uns eine positive Review bzw. ein Like da lasst. Das hilft uns, immer weiter zu wachsen. Und zu guter Letzt, wenn ihr uns auch noch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf patreon.com/gamery. Schaut da mal vorbei und schaut mal, ob da was für euch dabei ist, wie ihr uns unterstützen könnt. Alle Unterstützer kriegen Zugriff auf den vollen Videocast, in der Regel, sobald er fertig ist, was bis zwei Tage tatsächlich mittlerweile schon vor der eigentlichen Veröffentlichung ist. Also könnte es sich für euch eventuell sogar lohnen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal rüber in die Themen rein und fangen an mit unserem ersten Gespräch zu endlich wieder Paper Magic. Ab letzte Woche, ich glaube Freitag war es, durfte man wieder in Local Game Stores Veranstaltungen stattfinden lassen. Natürlich unter den geltenden Regeln des jeweiligen Bundesstaates bzw. der Stadt, wo auch immer ihr wohnt oder wo auch immer der Laden quasi liegt. Konntest du spielen und was hast du gespielt und wie waren deine Erfahrungen?
Ich habe gespielt, wie Leute, die mir auf Instagram und Twitter und so weiter folgen und auch auf YouTube folgen, schon gehört haben. Ich habe Legacy gespielt am Samstag. Mit UW Affinity, ein Deck, was 50% aus Modern Horizons 2 besteht. hab das dann bei uns im Local Game Store in Siegen im Fischkrieg, haben wir mit 12 Mann gespielt. Mehr haben wir nicht zugelassen. Wir haben natürlich die geltenden Richtlinien mit Tests, alle mussten testet werden, alle mussten eine Maske anziehen und so weiter und fort. Und damit auch alle sich sicher fühlen. Da möchte ich einmal ganz kurz einen Aufruf machen an alle Leute, die irgendwo spielen und sagen, hey, vielleicht ist mir das doch zu unsicher. Sagt was. Geht nicht hin und duckt euch und sagt, okay, die Masse sagt, wir sollen jetzt auch ohne Test spielen können, dann gehe ich auch ohne Test oder so. Wenn ihr euch unwohl fühlt, sagt das. Eurem Local Game Store, eurem Judge, irgendjemandem, damit da vielleicht auch was passiert, weil jeder sollte sich sicher fühlen, es sollte ein sicherer Ort sein. Jetzt habe ich eine ganze Menge gesagt. Wie gesagt, ich habe Legacy gespielt, es war großartig. 3-1 bin ich gegangen, habe gewonnen tatsächlich das ganze Event. Und es war wirklich cool. Ich habe gehört, du hast gedraftet.
Genau, ich war zum ersten Mal einem weiteren Spieleladen in Berlin, und zwar im Funtainment, wo ich immer schon mal hin wollte, wo ich schon eine ganze Menge Geld gelassen habe, bevor man da spielen konnte. Und dann gab es tatsächlich online die Nachricht, dass Anmeldungen möglich sind. Und da der Verweis natürlich bei den Sicherheitsmaßnahmen, Funtainment wurde das halt über Voranmeldungen geregelt, wo ich glaube, pro Turnier, es hätte Standard und Draft stattfinden können. Ich glaube, maximal 8 pro Turnier stattgefunden, also wurden zugelassen. Und wir hatten dann im Endeffekt auch 6 Leute dann nur zum Draften. Viele Leute hatten dann immer noch, sag ich mal, Respekt davor. Beziehungsweise ich glaube auch, das dauert ein bisschen, bis sich das wieder quasi eingegroovt hat, dass wieder regelmäßig Leute wissen, dass am Freitag gezockt werden kann. Und dementsprechend hätte ich mich schon, ich glaube, fast eine Woche vorher habe ich mich da schon angemeldet, sobald halt die Nachricht kam. Und habe gedacht, okay, Standard will ich jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich spielen. Komm, draftest du mal. Und ich bin tatsächlich da reingegangen, ohne zu wissen, was das aktuelle Set ist, was gerade gedraftet ist. Ein Teil von mir hätte sich gefreut, wenn es Modern Horizons 2 gewesen wäre.
Ja, aber ich verstehe, das ist großartig.
Aber es war tatsächlich Strixhaven. Und ich habe halt keine Ahnung von Strixhaven Limited gehabt. Also ich habe es auch schon im Podcast damals gesagt, zu Strixhaven kam so ein bisschen dieses Gefühl mir auf, so, boah, jetzt ist es gerade wirklich einfach viel zu viel. Und dementsprechend, sobald wir die Preview-Besprechung abgeschlossen hatten, habe ich dann auch nichts mehr. Ich habe es weder auf Arena gespielt, noch habe ich mir noch mal die Karten angeguckt und habe dann im Endeffekt, ja, ich habe dann meine erste Karte, die ich gedraftet habe, war eine schwarze Kreatur in Rare. Ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube, es war dieser Colors Bloodmage, der 3 verschiedene Modi hat oder so, wo ich dachte, ja, das ist okayer Pick. Die zweite Karte war dann direkt Izzet-Farben, also blau-rot, also schon mal die passen nicht zusammen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass Lorehold extrem offen ist. Und das heißt, ich habe im Endeffekt jede Farbe gedraftet, außer grün. Und alle anderen hatten sehr straightforward einfach zweifarbige Decks und haben einfach deutlich besser funktioniert als meine. Und dementsprechend war ich da dann draußen. Ich habe sogar bei einem Sideboard, weil ich dann im Endeffekt habe ich dann Lorehold plus X gespielt, also Lorehold erst mit Blau gesplashed, um ein bisschen von den Izzet oder Prismari Karten spielen zu können, hatte aber auch nicht wirklich eine Bomb, was mir auch irgendwie gefehlt hat. Und ich habe unterschätzt, wie langsam das Format ist, weil ich war ich habe mir dann einfach gedacht, ach komm, aggressiver Flieger, das wird schon passen, aber nee. Das hat nicht gereicht, weil dann irgendwann ab 4 Mana dann die richtig fetten Common- und Uncommon-Spells kamen. Und da kannst du dann, also meine Kurve hat da aufgehört. Meine teuerste Karte war 4 Mana. Und alle fangen dann an, mit irgendwelchen Magnum-Opusse und sonstigen explosiven Riesenkarten da um sich herum zu werfen. Und ich mit keiner eindeutigen Strategie bin dann auch 0-3 rausgegangen. Aber es war mir eigentlich egal. Ich habe schon bei Draft gedacht, ach komm, Hauptsache dabei sein. Und es hat ultra viel Spaß gemacht. Also das bin ich auch wirklich froh drum, dass das so auch stattfinden konnte. Ich find's tatsächlich interessant. Hast du schon mit der Companion-App ein Event gemacht? Und wie hat das für dich funktioniert?
Also wir haben mit der Companion-App schon ganz am Anfang, als sie angekündigt wurde, schon intern ein bisschen wie so 8-Mann-Turniere gemacht. Und wir haben als Judges von Wizards mehrfach das Angebot bekommen, auch Training bekommen mit dem Eventlink. Das ist ja die Software, die dahinter steht, zu arbeiten und da auch schon Dinge mit zu machen und da auch Trainings einhandeln. Also wir wurden praktisch auch von Wizards geschult ein bisschen, hatten dann immer 2-3 sehr, sehr nette Mitarbeiter von Wizards da, die dann Massenschulungen durchgeführt haben im Endeffekt.
Nice.
Und haben dann auch noch natürlich noch ein bisschen über MTG Melee und so weiter und so fort, da ähnliche Plattformen eben da auch Crossovers gefunden und haben da auch ganz viel, also ich habe da schon relativ viel mitgearbeitet gehabt, nur selten von der Event-Links-Seite, weil wir das bei uns im Shop ganz lange durch einen Fehler in der, ich weiß nicht genau, ob es bei Wizards oder bei uns war, auf jeden Fall hatten wir ganz lange keinen Zugriff auf unser Event-Link-Konto, wodurch wir da nicht so viel machen konnten. Das hat sich jetzt geändert. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht nur mit diesen Möchtegern-Event-Link-Sachen und der Companion-App rumschlagen, sondern jetzt auch das Event-Link lernen. Und die Software ist großartig.
Ja.
Die Software ist so unsagbar gut. Ich vermute, ihr habt die auch benutzt, weil es gibt ja nichts anderes mehr. DCI ist ja abgeschaltet. Also ihr braucht eure DCI-Nummer nicht mehr merken. die sind irre daran. Und anders als die ICQ-Nummern, aber das ist was anderes.
Das stimmt, ja. Aber ich habe auch zum ersten Mal jetzt mit der Companion-App gespielt und ich habe mir schon, also ich glaube, so richtig, wo die App nochmal scheint, ist halt, wenn du auf größere Turniere gehst, die dann mit dieser App funktionieren, weil es ist so komfortabel, dass das Handy einfach nur vibriert und dann so, oh, die nächste Runde hat begonnen. Geil, wer ist mein Gegner? Und dann Tisch 3 mit, weiß nicht, Hammerhart oder so. Dann hast du halt einfach den Namen und dann setzt du dich an den Tisch und du musst halt nicht zu so einem zentralen Posten irgendwo rennen und du hast auch nicht dieses komische, jemand muss mal kurz durch den Laden schreien und sagen, okay, Runde 3 geht jetzt los, sondern jeder weiß einfach Bescheid und jeder begeht sich halt in jedem Tempo dann halt zum Tisch. Und das fand ich extrem komfortabel, muss ich sagen. Und tatsächlich auch nur kleiner, nur eine Kleinigkeit, aber zum Beispiel beim Draft, als dann die Draft-Session angefangen hat, wurde dann auch auf dem Handy genau gezeigt, wie rum man sitzt, also wie jeder sitzt und in welcher Richtung quasi weitergegeben werden muss. Und auch diese Deckbauphase dann, wie man, also diese grobe Linie, wie viele Kreaturen, wie viele Länder, wie viele Spells und so weiter drin sein sollten.
Hilfestellung, genau.
Genau, und sowas fand ich einfach super komfortabel und super angenehm auch für neue Spieler oder Leute, die, wie ich, kaum gedraftet haben. Dementsprechend fand ich es eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Aber du hast eben schon mit dem Kopf geschüttelt für größere Events. Warum?
Die Software ist aktuell noch sehr hart eingeschränkt, was das angeht. Also ohne Eventlink könnt ihr, glaube ich, maximal 8 oder ich glaube aktuell 16 sind sie am Testen, Leute. Mhm. Ich glaube, aber es sind nur 8 machen. Weil ihr könnt die Software auch benutzen, also Companion-App, um ein privates Turnier zu veranstalten.
Ja.
Ohne Probleme. Was großartig ist. Und Eventlink ist ein bisschen größer, aber umso größer die Turniere werden, umso schwieriger. Ja, umso mehr sieht man auch den Vorgänger. Weil auch da hat schon der Wizard Event Reporter irgendwann eingeknickt und auch Eventlink bzw. die Companion App knickt aus der Schnelle ein. Und es gibt noch einige Ungereimtheiten, einige Probleme, die die App aktuell immer noch hat. Wie zum Beispiel, du kannst keine Leute reseeten. Bedeutet, wenn jemand verkehrt sein Ergebnis eingetragen hat, konntest du vorher einfach sagen, okay, du switcht einfach diese zwei Ergebnisse und dann hat sich das erledigt. Es gab andere Tricks, die du mit dem Wizard Event Reporter machen konntest. Und der größte Manko, den sie aktuell noch haben, zwischenzeitlich konnte man auf der Companion-App die aktuelle Rundenzeit sehen.
Ja.
Die gibt's auch nicht mehr aktuell. Ist aktuell nicht mehr aktiv. Ich weiß nicht, ob sie wiederkommt. Ich weiß nicht, wie hart es die Belastung vom Handy hat. Aber die Software hat auch da noch ein bisschen Schwierigkeiten. Aber sie macht so viel mehr Spaß als rauszurennen, Pairings sind da, alle setzen sich hin, man brüllt, wer gegen wen spielt, alle stehen wieder auf und wuseln wild durcheinander, obwohl man noch gar nicht fertig ist. Und ja.
Also ich
muss sagen, sie hat den Samstag für uns auch sehr, sehr, sehr viel angenehmer gemacht. Ja. Alle standen draußen im Kreis, auf einmal bimmelt bei jedem das Handy, alle gucken aufs Handy, okay, dann gehe ich mal langsam zu meinem Tisch. Und dann, es war großartig.
Ja, also ich find's auch, ich find's wirklich eine Bereicherung. Jetzt müsste man nur noch, weil du loggst dich ja quasi mit deinem Wizards-Account an, was ja gleichzeitig ein Magic Arena-Account ist. Und jetzt müsste man irgendwie nur noch die Interaktion ein bisschen besser kriegen, dass man irgendwie auch vielleicht was kriegt dafür, dass man gewonnen hat oder dass man sagt, okay, du loggst dich bei Arena ein, nachdem du irgendwie gedraftet hast und dann so, hey, das so dein Draft lief nicht so gut, dafür hast du jetzt hier irgendwie noch einen Gratis-Booster oder einfach so Interaktion, wo man dann auch sagt, okay, man macht sich einen Account vielleicht für einen Local Game Store, kann sich bei Arena einloggen und andersrum kriegt man vielleicht dann irgendeinen Bonus, wenn du dann in den Laden gehst mit irgendwelchen Promos oder sowas. Also da könnte ich mir auf jeden Fall noch vorstellen, dass da viel noch drin steckt. Aber erstmal muss natürlich die Turnierfunktion selbst funktionieren, da hast du natürlich recht.
Aber alleine ein Achievement-System wäre halt so viel einfacher. Und das haben sie ja mit DCI abgeschafft. DCI hatte ja ein Achievement-System. Und du konntest auch eine History sehen. Auch in der Companion-App gibt es keine History, gegen wen du gespielt hast oder was du gespielt hast. Das Turnier ist danach weg. Und da finde ich noch ein bisschen schade. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen was draus machen. Aber grundsätzlich, ich finde das ganz gut. Und ich bin mal gespannt, ob sie da auch noch mehr Sachen implementieren.
Ja, auf jeden Fall. Aber du hast schon gesagt, ihr habt Legacy gespielt und ich finde, das bringt uns ganz wunderbar zum nächsten Thema, denn Modern Horizons 2 hat einiges verändert in der Welt der Eternal-Formate, sei es Modern, sei es Legacy, sei es Vintage teilweise vielleicht sogar, oder halt auch eben Commander. Eigentlich halt alles, was nicht Standard, Pioneer oder Historic ist, wurde da schon einiges verändert und du hast eben schon erwähnt, dass du ein komplettes Modern Horizon Deck gespielt hast. Da hast du auch ein Video zu gemacht, ne?
Ja, genau. Ich habe ein Deck dazu gemacht und auch schon mehrfach die Decklisten hochgeladen und so weiter. weil das Deck macht mega viel Spaß, das ist super günstig. Und ich habe es schon mal angesprochen gehabt in der letzten Folge von Radio Ravnica, dieses UW Affinity, also blau-weiß genau. Affinity, ist einfach eine Bombe. Man hat Probleme gegen Khan oder Collector, UV oder sowas, klar. Mhm. Aber ansonsten ist das sehr, sehr, sehr stark. Es macht mega viel Spaß, es ist super entwicklungsreich. Und ich habe auch eine Menge andere Karten aus Modern Horizons nur an diesen 12 Leuten gesehen, was sehr interessant war, weil wir ein sehr, sehr diverses Meta hatten. Mhm. Und habe mich dann noch mal ein bisschen informiert, was dann eben den Tag davor, freitags war ja bei uns im Laden dann Modern, was dann in Modern gespielt wurde, wo ich auch teilweise im Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, okay, das sah vor 2 Wochen anders aus. Und also es ist echt, echt krass, was das für einen Einfluss hat tatsächlich.
Ja, also auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch mit ein bisschen Zeit, jetzt wo man auch ein paar größere Turniere gesehen hat, auch eine ganze Verschiebung in der Metagame gesehen. Also eine Sache, die wir zum Beispiel recht am Anfang, also als das Set gerade so rauskam, gar nicht so dominant gesehen haben, sind so Sachen wie Enchantress oder auch Stoneblade waren so Sachen, wo wir am Anfang noch gesagt haben, so, ja, ach, das kann man sich vorstellen, aber jetzt mittlerweile sind die auch schon relativ weit geklettert. Ein anderer Fall, wo wir uns direkt, glaube ich, über die erste Problemkarte auslassen können, ist Ragavan, der doch jetzt in sowohl Modern als auch in Legacy eingeschlagen hat, wie ein Blitz, könnte man sagen. Taucht in hauptsächlich, glaube ich, Izzet-Listen aus und aus Delver und natürlich Delver of Secrets-Listen. Wie ist denn dein Eindruck zu dem sehr, sehr schnellen, legendären Äffchen?
Ja, das Ding kann sich zu Oko gesellen, in allen Formaten, bitte, danke. Das Problem ist nämlich, wir sowohl Modern als auch Legacy sind ein sehr schnelles Format, wenn es um Spells geht. Du versuchst mana-effizient kleine Spells zu benutzen. Ragavan gibt dir die Möglichkeit, Karten vom Deck des Gegners zu casten, meistens ohne die Mana-Kosten zu bezahlen, weil du bekommst ja einen Mana dafür. Und die meisten Spells in Modern oder Legacy kosten halt ein Mana. Das ist ein Riesenproblem. Gerade weil sie eben im Legacy wenig Antworten darauf haben, was diesen One-Drop einfach bedeutet. Weil der kommt, der haut und dann hat der Value gemacht in einem Deck, was dir eh schon alles nimmt, was du immer haben wolltest. Schwierig. Und dadurch, dass Ragavan mittlerweile auch in Reanimator-Listen gespielt wird, einfach weil wir haben ja E-Rot drin. Ich habe jetzt jemanden gesehen, der hat den im Lands gespielt, weil er hat ja E-Rot drin. Also ganz, ganz seltsam. Ragavan erinnert mich ganz stark an Deathrite Shaman, weil Deathrite Shaman wirklich in jedes Deck reingeschmissen wurde, was irgendwie schwarz oder grün hatte. Und Ragavan wird aktuell in jedes Deck reingeworfen, was irgendwie rot hat. Und es ist so, egal ob es Combo ist, ob es Control ist, ob es Aggro ist, Ragavan kommt bei uns in jedes Deck rein. Modern ist es noch nicht ganz so schlimm, zum Glück. Und ich finde auch in Modern ist der generell nicht ganz so schlimm.
Ja,
er ist sehr oppressive.
Ja.
Und du hast auch da sowas wie Lightning Bolt oder Path, die der hitten kann. Aber du hast eben auch deine fair amount of 2-Mana-Spells, die du halt im Legacy fast gar nicht hast.
Ja, das stimmt schon. Also vielleicht, also der ist da nicht so super stark, aber ich sehe den schon. Also wenn ich mir jetzt verschiedene Listen angucke, der ist eigentlich wirklich in Izzet Blitz zu Boros Agro, Mono Red Agro, Black Red Agro mit Weiß Splash für Prismatic Ending und so weiter und so fort. Der ist halt einfach, wie du schon sagst, der wird einfach überall so wie Zuckerguss oder wie so Zuckerstreusel drüber gestreut und richtet auch schon genug Schaden an. Und ich meine, Ragavan als Kreatur, wenn man sich die noch mal genau anguckt, die macht halt, wie du schon sagst, einfach so viele verschiedene Sachen. Und darüber hinaus kommt ja noch, in einem Removal-starken Meta kannst du die immer noch dashen und hast trotzdem den Effekt, ohne dass du die Kreatur verlierst. So. Und das ist halt, das ist halt einfach eine ziemlich, ziemlich starke Karte, die sich auch im Preis widerschlägt. Also Ragavan ist jetzt, glaube ich, mittlerweile mit Abstand die teuerste Karte aus Modern Horizons. Und hast du noch eine, also ist es wirklich einfach nur die Raw Power von dieser Karte, die sie so stark macht oder auch so teuer macht, oder glaubst du, da steckt noch was anderes mit hinter?
Sie ist auf jeden Fall eine Mythic Rare. Alleine Mythic Rare ist schon seltener zu bekommen im Vergleich zu der anderen Problemkarte, die ich persönlich jetzt zum Beispiel im Legacy nicht als Problemkarte betrachte, aber für Modern als Problemkarte betrachte, nämlich Ursas Saga.
Ja.
Ursas Saga chillt so bei ihren 20 Euro rum. dafür kriegst du noch nicht mal ein Viertel Ragavan. Doch, gerade so ein Viertel Ragavan.
Ja, das stimmt.
Und das ist aber eine Rare. Und die zieht man relativ häufig im Vergleich zu einer Mythic Rare.
Ja.
Und da muss ich halt sagen, der Preis, jedes Format, die es spielen kann, spielt sie. Wir haben ja im letzten Video auch in den Kommentaren drunter stehen gehabt, Leute, die das als Commander gespielt haben, die einfach nur diesen Tau-Effekt vom Commander sehen, was super witzig ist, keine Frage. Jedes Format, Vintage weiß ich nicht, habe ich tatsächlich in letzter Zeit fast nicht drauf geguckt, aber jedes Format, was ich so ein bisschen betrachte, spielt Ragavan zum Erbrechen. Und wir haben ja auch drüber geredet, es gab ja ein kleines Turnier, in Anführungsstrichen, wo einfach in der Top 8 keine einzige Ursaß-Saga drin war.
Ja, das stimmt. Dieses Turnier war auch ein sehr agro-lastiges Turnier, was zu dem Zeitpunkt vieles widersprochen hat, was wir gesehen haben. Um fair zu sein, es war auch ein nur 8-Spieler-Turnier. Es handelt sich dabei um die MOX, also den Modern Online Championship Showcase, glaube ich, oder Showday oder sowas. Wo dann halt einfach sich vorher qualifizierte Spieler um, ich glaube, $25.000 quasi gespielt haben. Und dort waren quasi, ich glaube, 3 Listen waren Is it Delver-Varianten oder halt einfach Is it Agro-Blitz-Varianten. Dann noch mal 3 auch rote Agros-Sachen. Ich habe leider gerade die aktuelle Liste nicht vor den Augen. Aber es waren schon
sehr, sehr agro-lastig, ja.
Nee, es war Crashing Footfalls dreimal. Also dreimal Footfalls, Crashing Footfalls, genau. Dreimal Is it Delver und ich glaube zweimal noch irgendein anderes kleineres Deck. Aber es war schon halt sehr agro-lastig, wobei wir vorher halt immer erst gesehen haben, es sind so diese längeren grindy Sachen, die sich halt dann mit Urza's Saga halt Value herbeizaubern. Ich meine zum Beispiel Amulet Titan, ein ewiges Urgestein an der Spitze des Metagames von Modern, tauchte da zum Beispiel auch gar nicht auf. Glaubst du?
Freitag das FNM nicht gut abgeschnitten, sag ich mal so.
Ja.
Unser Amulet-Spieler, der eigentlich meistens eher im oberen Bereich ist, der einfach befahren wurde, was das angeht, weil er auch völlig mit was anderem gerechnet hat, als das, was aufgetaucht ist. Und ich glaube, das ist ganz vielen Leuten passiert, dass sie halt mit Modern Horizons 2, weil eben so viele Sachen gekommen sind, die man gar nicht alle betrachten kann. Dieses ganze Hell's Kitchen Deck, sag ich mal, dieser Archetype. Dass Enchantress ein Deck wird, habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht. Ja. Haben wir auch drüber geredet, das ist halt ein Kontrolldeck, was einfach wahnsinnig stark sein kann. Gerade mit den Karten, die sie bekommen haben.
Mhm.
Es ist aber auch andere Karten, Kleinigkeiten, die einem Deck auf einmal Prozente geben, die einfach dann zu stark oder nicht zu stark, sondern die dann auf einmal kompetitiv werden. Siehe Endurance. Endurance ist einfach eine Karte, die bei uns es geschafft hat, innerhalb diesen 2 Wochen mehr gespielt zu werden als jede andere Kreatur in unserem Meta.
Ja.
Und ist damit die meistgespielte Kreatur im Legacy.
Das stimmt. Also Endurance war auch schon recht früh, irgendwie hat sich das gezeigt, sehr beliebt in Legacy, weil einfach ja Artefakte extrem stark sind. Aber was glaubst du denn, bedeutet Modern Horizons für Formate wie Modern und Legacy? Und ich meine da mehr so den finanziellen Aspekt. Denn wir reden natürlich viel über so Karten wie Endurance, wie Urza's Saga, wie Ragavan, die halt mehr Diversität und vielleicht einen Power-Push in die eine oder andere Richtung halt geben. Mhm. Oder auch zum Beispiel dein Affinity-Deck, was es ja so auch in Modern, also nicht so, wie du beschreibst, aber ähnlich in Modern dann auch gibt. Was aber, wie gesagt, sehr viele Karten von Modern Horizons 2 drin hat, die halt jetzt auch immer teurer werden, beziehungsweise halt die auf baldiger Zeit halt sehr teuer werden sollen, sozusagen. Ist das denn quasi, ja, wird es quasi nachhaltig diese Formate prägen und verändern, solche Sets? Und haben wir denn quasi so was wie eine Soft-Rotation drin, wenn jetzt Modern Horizons 3 kommt und Modern Horizons 4 und vielleicht Legacy Horizons?
Ich denke auf jeden Fall. Wir sehen ja jetzt schon den Punkt, wenn du mal bei Modern Horizon 1 schaust, die Force of Negation. Force of Negation war damals Modern Horizon 1 eine Karte, die ganz viele Leute nicht am Schirm hatten, wie stark sie ist. Sie war am Anfang, ich glaube, bei 5 Euro habe ich sie eingekauft und habe sie dann für 25 wieder verkauft und mittlerweile ist sie bei 80 oder so.
Ja.
Und das, obwohl sie einen Reprint bekommen hat in Modern Horizon, war aber halt nur in den Collector Boostern viel zu wenig. Und genau das wird jetzt ein Problem, weil jetzt werden Modern Decks durch solche Aktionen wieder teuer. Das Problem besteht nämlich jetzt darin, diese Force of Negation kannst du nicht einfach in den Standard-Set drucken. Du kannst es nicht einfach reprinten. Mhm. Und dieses Problem hatten wir über Jahre hinweg schon mit Liliana of the Veil, Snapcaster, Tamogoyf. Und das waren alles Karten, die sich im oberen Preisbereich behalten hat, also 50 Euro aufwärts, mhm. eher im oberen Bereich von zu fast 100 Euro, weil sie nicht im Standard gereprintet werden konnten. Und das passiert jetzt mit einer Menge von Karten durch eben genau solche Sets. Der Supply ist da. Das Set soll 2 Jahre lang gedruckt werden. Mhm. Es ändert aber nichts daran, dass wir ja weiterhin noch andere Karten mit reinbekommen. Wer möchte denn in 2 Jahren Modern Horizons 2 noch aufmachen?
Ja.
Schwierig. Ich sehe nämlich nicht zurück nach der Zeit, Modern Horizons 1 Booster aufzumachen. Ja. Die sind jetzt neulich erst aus Print gegangen. Bis dahin konntest du sie frei im Handel kaufen. Und ich glaube, dass es früher oder später einfach ein Problem geben wird, wenn sie jetzt bei Modern Horizons 3, was gebe ich fast schon Brief und Siegel drauf, kommen wird. Dafür ist Modern Horizons 2 einfach zu sehr der Boom gewesen. Mhm. Wenn sie da nicht anfangen, anständig Reprints aus Modern Horizons 1 und 2 reinzupacken, wird das richtig teuer. Und die Formate werden darunter leiden, dass sie auf einmal einen Preisboom bekommen.
Ja, ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich einer der Punkte, warum mir tatsächlich letztens nochmal so bewusst geworden ist. Und ich habe es, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, dass Modern Horizons 2 in gewisser Weise nicht nur Legacy und Modern Mehrwert gibt, sondern halt auch eben so ein Format wie Pioneer. Was ich immer wieder gerne sage, was ein wunderbares Format ist, einfach nur, weil man dort sich halt nicht um solche Zusatzprodukte halt wirklich scheren muss. Und ich meine, wenn das schon Modern nicht ging, dass du dein altes Standard-Deck quasi mitnehmen konntest in ein älteres Format, dann wird es jetzt mit Modern Horizons erst recht nicht geben. Also das ist halt was man einfach akzeptieren muss, glaube ich. Einfach sagen muss, okay, Modern ist halt nicht mehr das ursprünglich angedachte Format, wo du alte Karten noch weiterspielen kannst, sondern da ist halt ein eigenes Spiel eigentlich.
Und, es ist mittlerweile auch einfach ein Eternal-Format, wie Legacy ja. auch. Ja. Nur halt, oder Commander. Mhm. Oder Pauper tatsächlich auch.
Ja.
Und es ist ein eigenes Eternal-Format. Es hat nichts mehr mit den aktuellen Rotationen zu tun im Vergleich zu eben Standard oder Historic oder eben Pioneer.
Genau. Und dann halt wirklich, man muss halt dann auch wirklich sagen, so, das Commitment, sich halt ein Modern-Deck zu bauen, also ich will niemanden davon abraten, das zu machen. Ich finde, jetzt ist auch einer der besten Zeiten, mit neuen Decks, mit innovativen Strategien dann doch recht günstig an Deck zu kommen. Nur weil Ragavan und Urza's Saga verdammt teuer sind, heißt das nicht, dass jedes Deck so teuer sein muss. Aber quasi, dass wenn man Modern aktiv spielt, das ist schon, dann macht man wenig anderes, glaube ich, nebenbei. Ja. Aber ja, ich bin mal gespannt, was uns da weiterhin noch erwartet. Am Horizont, könnte man quasi sagen. Vielleicht bekommen wir auch als nächstes Set Horizons Masters, was dann irgendwie 26 Euro Booster kostet.
Oder solange sie es in Deutsch wieder umbenennen. Solange sie es in Deutsch wieder umbenennen. Das ist der große Kritikpunkt, den ich immer noch habe. In Deutsch heißt es auch Modern Horizons.
Ja.
Und nicht wieder moderne Horizonte. Und ich habe jetzt schon von so vielen Leuten problematische Sachen gehört, die gesagt haben, hey, ich habe Englisch bestellt, ich habe Deutsch bekommen, der Händler sagt, er hat keine Englischen mehr, was mache ich jetzt? Hm. Wo ich sage, ja, was machst du jetzt? Beschwer dich bei Wizards, dass sie sich nicht richtig benannt haben.
Ja, das stimmt allerdings. Aber ich würde mal sagen, wir ziehen mal weiter von Modern und Modern Horizons zu Dungeons and Dragons Adventure of the Forgotten Realms. Wo wir jetzt noch nicht, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, noch nicht alle Karten gesehen haben, aber schon ein Großteil des Sets an sich. Wie ist denn dein Eindruck jetzt, wo wir noch viel mehr Karten gesehen haben anstatt zu letzter Woche?
Boah, es ist so viel, ich nenne es ganz liebevoll Spielermannskram. Es sind einfach 15 Millionen Fähigkeiten. Jede Karte macht flavorful was anderes. Und es ist für mich kein Theme dabei.
Mhm.
Also wenn du jetzt als Theme ein D20 werfen mal ausschließt, was kein Theme ist, meiner Meinung nach, dann ist kein Theme dabei. Dann sind das einfach ein Bunch of coole Karten, die einfach zusammengesmashed wurden und dann mit Dungeons & Dragons Farbe angemalt wurden. es ist halt wirklich so, dass es jetzt nicht, du hast nicht wie in einem normalen Set sowas wie Escape. Du hast nicht sowas wie Companion, Evolve, was nicht alles für Fähigkeiten. Finde ich, sind fast keine vorhanden. Es gibt zwar Fähigkeiten, die so zwei, drei Sachen haben, wie Venture the Dungeon und ähnliches, aber wir haben auch gar nicht mal so viele Venture the Dungeon-Karten, wenn man sich das mal richtig überlegt.
Ja,
und das sind dann halt nur so vier, fünf Stück und das ist halt, das erinnert mich ganz stark an Battlecry. Battlecry war eine Mechanik, die sie eingeführt haben mit vier Karten oder ich glaube fünf Karten. Wo alle Leute gesagt haben, boah, wir hätten gerne mehr Battlecry, wo wir bis heute, ich glaube, sechs Karten haben. Wo einfach niemand kann Battlecry-Deck spielen, weil es gibt nicht genug Battlecryer. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass das hiermit auch passiert, weil eben so viel Flavor da reingesetzt wird und so wenig an dem Spiel wirklich gemacht wird.
Ja.
Dass einzelne Karten spielbar sind und cool sind, aber halt kein Mechanic, kein Deck, kein zusammengesetztes Cooles. Du kannst nicht sagen, du spielst Blutdurst oder so. Gibt es nicht.
Ja, also ich würde dir teilweise zustimmen, teilweise widersprechen, weil es gibt unter dem ganzen Berg an Flavor und Texten und ganzen Zeug, was wir auch schon besprochen haben, gibt's tatsächlich schon Themen, die, glaube ich, auch in Limited dann noch mal besser rauskommen, wie sowas zum Beispiel bei Ghoul Pack Tactics. Also immer, wenn du angreifst und deine Kreaturen gemeinsam mehr als sechs Power haben, dann hast du ja die W20-Karten, die, glaube ich, viel rot-blau sind. Dann gibt's auch noch so Sachen wie natürlich Venture into the Dungeon, was hauptsächlich, glaube ich, in Esper-Farben vorkommt, halt aber auch eben grün. Und also es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich sagen könnte, okay, hier haben sie quasi mehrere Mechaniken zusammen, also schon Themen irgendwie also zusammengeführt, die aber natürlich ein bisschen untergehen unter den ganzen Flavor-Kram. Und es ist so ein bisschen wie vielleicht bei Throne of Eldraine, nicht vom Power-Level her, aber so, dass man sich bei den Karten vielleicht so denkt, ah, okay, das ist irgendwie ein interessantes Design, anstatt dass es halt eine funktionelle Karte in einem Set ist. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das im Limited denn anfühlt, weil momentan könnte es auch so sein, dass jede zweite Karte einfach das Spiel übernimmt, zumindest wenn ich mir so die ganzen Sachen hier angucke. Und wir haben auch so viel Neues bekommen seit letzter Woche, zum Beispiel auch Classes, wo wir auch später auf jeden Fall noch eine vorzeigen werden. Und ich glaube, also ich finde es im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein wildes Set. Es passiert sehr viel. Es ist sehr viel mit Gimmicks belastet, aber ich glaube, da könnte schon eine solide Grundlage, glaube ich, drin sein. Aber wir können ja einfach mal anfangen mit, wir haben unsere Top 5 quasi wieder vorbereitet und wieder Disclaimer vorweg, das sind Top 5, also 5 Karten, die wir uns quasi einfach pro Nase rausgesucht haben, über die wir unbedingt sprechen möchten und die jetzt nicht unbedingt nach Power-Level sortiert sind oder nach, diese Karten sehen auf jeden Fall Play in sämtlichen Formaten, sondern einfach nur Karten, die wir interessant finden vom Design her, die wir sprechen wollen. Und was ist denn deine erste Karte, über die du sprechen möchtest?
Tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast mit einer Class-Karte, und zwar die Fighter-Class. Fighter-Class ist ein 2-Mana-Enchantment-Class, also ein Boros, ein weißes und ein rotes. Und sie hat folgenden Text. Gain the next level as a sorcery to add this ability. To add its ability, so ist es richtig. When Fighter-Class enters the battlefield, search library for an equipment card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Danach, auf Level 2, hat man für ein farbloses, ein rotes, ein weißes, Doppelpunkt, also die bezahlt man. Equipped Abilities you activate cost 2 less to activate. Und dann hat man auf Level 3 einen 5-Mana-Effekt mit 3 farblosen, ein weißes, ein rotes. Und dann hat man, whenever a creature you control attacks, up to one tiled creature blocks this combat if able. Ja, wilde Sache, gerade mit der Class von der Fähigkeit her.
Ja, das ist schon verrückt, ne? Also ich finde es, ich habe es erstmal mir angeguckt und dachte so, oh mein Gott, was haben sie jetzt hier schon wieder gemacht? Also es sieht erstmal aufgebaut aus für alle Leute, die es halt nur als Podcast hören, wie halt eine Saga. Also wir haben links das Artwork und rechts quasi die Wall of Text. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, es ist nicht so wie bei einer Saga, dass erst eins passiert, dann zwei, dann drei, sondern alle Effekte bleiben aktiv und die Karte geht auch nicht weg, außer sie wird removed, richtig?
Genau.
Das heißt also.
Allerdings ist es halt so, dass du halt trotzdem das nächste Level wie eine Source erreichen musst. Also
genau.
Das nächste Level musst du halt dann auch erreichen, wenn du wartest, sag ich mal.
Ja, das heißt, wir haben jetzt quasi dann das 2-Mana Enchantment Class, die liegst du, die spielst du erstmal für 2 Mana und dann passiert der erste Effekt, dass du dir eine Equipment-Karte raussuchst und die auf die Hand nimmst. Und dann könntest du in der nächsten Runde mit 3 Mana diese quasi upgraden auf Level 2 und dann hast du diesen Discount auf Equip Abilities, also dass die dann 2 weniger kosten, ne? Also es ist quasi einfach ein Mana-Sink in gewisser Weise für ja ein doch sehr starker Equipment-Theme, oder?
Ja, genau. Und das ist halt das Interessante, was ich aktuell noch habe. Es ist tatsächlich so, dass man eben diese Leveling-Up-Sachen hat. Boros hier ist halt dieses, ja, was kriegt Boros? Boros kriegt irgendwas mit Equipment und auf die Schnauze hauen. weil was anderes kann Boros ja angeblich auch nicht. Siehe Lohold. Und die anderen, es gibt ja auch noch andere. Also hierbei ist es, ich habe jetzt explizit diese rausgenommen, weil ich sie tatsächlich am coolsten finde für Equipment-Decks.
Voll.
Es gibt natürlich auch andere. Es gibt die Wizard-Class, es gibt die Cleric-Class und so weiter und so fort, was ich richtig, richtig cool finde. Und es gibt dem Ganzen halt auch wirklich so einen schönen Stil.
Ja.
Wie die genau funktionieren und so weiter, ist tatsächlich, ich habe mir den Artikel grob durchgelesen. Also wenn wir da irgendwelche Fehler drin haben bei den Erklärungen oder sonst was, schreibt uns die bitte A in die Kommentare oder kommt bei uns auf den Discord und berichtigt uns im Feedback-Chat. Sehr, sehr nett. Es gibt ja auch so andere Sachen wie zum Beispiel die Bard-Class. Also ich wollte jetzt nicht cheaten und alle Class reinnehmen.
Nee, aber, klar, aber wir können ja generell mal drüber sprechen auf jeden Fall.
Genau, die Bard-Class, die halt für ein grünes, ein rotes halt sagt, wenn sie ins Spielfeld kommt, also Level 0 sozusagen oder Level 1 ist es theoretisch, legendäre Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen +1/+1. Nee, jede legendäre Kreatur kommt in der +1/+1 mal ins Spiel. So ist es richtig. Und danach hat man halt für 2 Mana legendäre Kreaturenzauber, die kosten ein rotes, ein grünes weniger zum Casten. Macht aber nur farbiges Mana diese Runde niedriger. Das heißt, man zahlt 2 Mana, um danach alle legendären Kreaturen halt um ein grünes und ein rotes zu verringern, diesen Zug. Was mächtig cool ist. Und es dreht sich halt komplett um diese Legendary-Sachen. Und dann hast du halt für 5 Mana, immer wenn du, also in Level 3 dann, immer wenn du einen legendären Zauber castest, exilierst du die oberste Karte deines Decks, die obersten 2 Karten sogar, und du kannst sie in diesem Zug spielen. Das heißt, wenn du eine Menge Legendäre drin hast, Spoiler, hier sind unendlich viele legendäre Karten in diesem Dungeon Dragon Set.
Ja, das stimmt.
Sind die alle um ein grünes und ein rotes günstiger.
Ja.
Und dann gehst du halt in den Level 3 und sagst, okay, dann zieh ich mal von oben weg. Und hab haufenweise Sachen. Es ist so cool themed tatsächlich.
Ja. Ich muss auch sagen, mir gefallen die extrem gut. Also zum einen Fighters Class, ich bin gerade ein Commander-Deck am Bauen tatsächlich, beziehungsweise hab's schon gebaut. Sir Gwyn und ja, was? Commander Muffel Robin baut hier Commander-Decks, was geht ab? Und Fighters Class, als ich es gelesen habe, dachte ich mir halt, okay, das muss ich auf jeden Fall reintun. Zum einen ist es halt ein weiterer Equipment-Tutor, zum einen halt diese Equipment-Discount, der da reinkommt. Und das Ding ist, so eine Fighters Class oder generell die Classes, die können ja auch erstmal nur auf dem Tisch liegen bleiben und müssen ja erstmal nicht mehr tun. Also ich wäre komplett fein, für 2 Mana sowas zu haben wie halt Open the Armory, also in dem Fall halt, ne, Equipment Card, einfach fetchen und gut ist. Und dann, wenn ich irgendwann mal im Laufe des Spiels 3 Mana übrig habe, kann ich die halt noch aktivieren und darüber noch den Discount aktivieren. Oder halt mit 5 Mana später dann noch mehr quasi reinpacken. Und genau dasselbe bei Bard-Class, wo es ja auch die 5 Mana Legendary themed Commander Decks ja dann auch gibt, unter anderem halt auch mit The World Tree und so weiter, was ja auch standardlegal ist. Das heißt, da könnte man eventuell ein Legendary God Theme oder sowas mitbauen, weil es ja erstmal für 2 Mana all deine Legendaries pumpt, die danach ins Spielfeld kommen. Und das könnte auch der komplette Effekt sein, den du haben wollen würdest. Darüber hinaus bekommst du halt dann eben für 2 Mana extra eben noch diesen Discount Effekt, der sich sofort lohnen kann. Nehmen wir mal.
Der Punkt ist, das muss ich ganz kurz einwerfen, das habe ich, glaube ich, einfach falsch erklärt, beziehungsweise auch falsch erzählt. Die Kosten davor sind die Kosten zum Level-Up.
Ja.
Genau. Also du zahlst einfach diese 2 Mana und gehst dann auf Level 2 und ab dann kosten alle grünen und roten Legendaries ein grünes und ein rotes weniger. Also die grünes oder rotes kosten.
Ja, genau. Das ist ja das, was ich.
Das bleibt halt statisch dann da auf diesem Level 2. Und das heißt auch bei dem Boros-Tal, also bei dem Fighters-Class, Entschuldigung, ist es dann so, dass dauerhaft einfach alle Equipments zweimal oder weniger kosten. Und dieses Aufleveln ist halt so nice, weil du dann irgendwann mal Mana übrig hast, wie du ja schon sagst, einmal reinpumpen in die nächste Klasse, bleibt fertig.
Ist nice. Und das Ding ist halt mit Bard's Class, also zwar ist das hier ein Standard-Set und ich glaube nicht, dass sie unbedingt in Modern gespielt werden würde, aber überlegen wir nur mal, was Bard's Class in Modern anrichten könnte. Renan 6, komplett frei. Ragavan, komplett kostenlos, einfach castable. So viele andere Legendaries oder Karten, die aus Versehen Legendary sind, die immer quasi nie einen Discount bekommen haben, weil es halt immer um generische Discounts geht in der Mana-Ability. Hier haben wir halt wirklich ein grünes und ein rotes weniger, was halt, wenn du die richtigen Karten auf der Hand hast, wie halt eben Renan 6, bezahlst du ja noch nicht mal extra für den Discount. Weil du anstatt dann quasi zwei Mana Renan 6 zu spielen, zwei Mana in die Klasse investierst und dann Renan 6 gratis spielen kannst. Und das ist halt
oder vor fünf Runden in zwei Mana in die Klasse investiert hast,
ja, genau.
Jetzt immer noch dein Ding umsonst spielen kannst.
Ja, ja, das
genau, halt einfach nice ist.
Genau, solche Sachen halt. Und alle Klassen, also jetzt außer die Uncommon-Klassen vielleicht, aber so hat jede halt einfach durch die statischen Effekte fast schon mehr so ein Planeswalker-Gefühl, weil man sie auch halt außer mit Enchantment-Removal selbst gar nicht loswerden kann. Und ich glaube, bis auf ein paar wenigen Ausnahmen würde ich die auch alle irgendwo, zumindest in Commander oder halt auch in anderen Decks, halt auch sehen, weil sie ja auch alle nicht mehr als ein bis zwei Mana kosten, um das ursprünglich mal zu casten. Und
ich vergleiche es nicht ganz mit Planeswalkern, sondern mit dieser Level-Up-Mechanik, die wir hatten.
Ja, stimmt.
In Rise of the Eldrazi ist sie, glaube ich, drin. Und in Modern Horizons 2, Modern Horizons 1, Entschuldigung, mit dem Hex-Trinker,
ja.
Genau, so vergleichst du damit. Du zahlst einfach Mana rein und dann kommst du aufs nächste Level und bekommst coolen Stuff dabei. Und das ist halt hier in der Verzauberungsform, was echt mächtig und cool ist.
Total. Und ich sehe die halt auch als Evergreens einfach in Commander-Decks, weil ich finde es, zum einen ist es ein Flavor-Win. Also wenn mein Equipment-Based Ritter-Deck einfach eine Fighters-Class-Karte drin hat, wo ich denke, das passt. Das passt irgendwie, ne? Also noch cooler wäre natürlich, wenn es Knights-Class hieß, aber hat ja alles auch mechanisch keinen Effekt, aber es ist ein nützliches Element und halt einfach Free Value für halt Mana, was noch übrig ist. Also so ein klassischer Mana-Sink eben, der dir halt für das Rest des Spiels was bringt. Also die Karten sind auch sehr hoch bei mir in der Want-Liste, sag ich jetzt mal. Ähnlich wie mein erster Pick. Und zwar eine Karte, die ich auch sehr stark finde. Und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, warum sie schon wieder so eine gedruckt haben. Und zwar der Demi-Lich. Eine 4-Mana, 4 blaue Mana Creature, Skeleton Wizard für 4-3, also 4-3 Power und Toughness, mit dem Text, this spell cost blue less to cast for each instant and sorcery you've cast this turn. Whenever Demi-Lich attacks, exile up to one target instant or sorcery card from your graveyard, copy it, you may cast the copy. You may cast Demi-Lich from your graveyard by exiling 4 instants and sorcery cards from your graveyard in addition to paying its other costs. Also, zum einen haben wir hier so ein bisschen den Stormwing Entity Effekt, von wegen, dass du einen Discount bekommst, immer wenn du eine Instant und Sorcery gecastet hast. Und wir haben das Thema ja auch aktuell in Standard mit unter anderem Prismari, die ja auch immer wieder zählen, wie häufig und mit Magecraft und so weiter, wie häufig du eine Instant und Sorcery gecastet hast. Das heißt, du könntest sie theoretisch, also wenn du 4 Instant und Sorcery in einem Zug casten kannst, kriegst du sie einfach für umsonst. Dazu kommt halt noch, dass du halt aus dem Friedhof Instant and Sorcery Spells wieder casten kannst, beziehungsweise halt exilen und dann kopieren kannst. Und dann ist der Demi-Lich im Friedhof auch noch wiederbelebbar in gewisser Weise. Und das Ganze ist noch nicht mal Legendary. Also für Constructed sehe ich die teilweise vielleicht sogar schon in modern Pioneer-mäßigen Bereichen gerade so. Is it Phoenix? Decks könnten davon doch schon profitieren, oder?
Genau diese Frage kam tatsächlich bei uns im Chat, was sehr interessant ist. Mhm. Und ich sage nein. Weil ein Phoenix-Deck versucht, genau 3 Spells hinzubekommen. Und nicht 4. Mhm. Und sie versuchen auch immer wieder nur auf 3 Spells zu kommen. Zwar nur 1 oder 2 Mal. Und danach ist das Spiel rum. Der hier ist halt cool, in so einem Storm-Deck noch mit dabei zu holen, aber braucht man ihn wirklich? Also für mich ist das so eine Karte, die wirklich sehr, sehr stark aussieht, sehr, sehr cool ist, sehr, sehr viele Sachen hat, aber Ich glaube, am Ende des Tages wird sie nicht gespielt werden. Zumindest nicht im normalen Modern Legacy Standard Constructed Listen. Im Commander ist es vielleicht was anderes. Aber ich glaube, sie wird sehr stark gesehen und wird dann wieder wegfallen. Das ist so meine Prediction und ich bin mal gespannt, ob ich damit recht habe, weil es gibt eine Menge Leute, die sagen, wow, das ist total das geile Teil, wie du ja auch selber sagst.
Ja, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also im Vergleich zu Arclight Phoenix ist es halt, natürlich hat es kein Haste, natürlich ist es jetzt nicht evasive, aber trotzdem könnte ich mir schon vorstellen, dass sie einfach als fünfte, sechste Version von Phoenix gespielt wird. Einfach auch nur dadurch, dass sie halt nochmal selbst Value bringt durchs Angreifen, was ja dann wieder eine Instant Sorcery aus dem Friedhof castet, so ein bisschen wie Dreadhorde Arcanist ja auch. Und ja, also ich meine, ich kann schon sein, dass sie jetzt, sage ich mal, nicht so stark gespielt wird. Allerdings allein halt diese Möglichkeit auch, das aus dem Graveyard wieder zu spielen. Das heißt, für jede Instant, also sagen wir mal, du spielst halt drei Instant und Sorcery, während Demi-Lich im Graveyard ist, musst du ja auch immer nur noch ein casten, um ihn dann aufs Feld zu bringen. Also er ist ja da noch nicht mal. Genau, und das ist halt irgendwie schon, wo ich denke, okay, das muss doch irgendwie ausnutzbar sein. Und ich habe da auch so ein bisschen die, also ich spüre da so ein bisschen, dass das halt zumindest mal ausprobiert wird, ob es dann der große Ersatz oder die Weiterführung von Arclight Phoenix wird. Warten wir mal ab. Aber ja. Ich sehe die Karte auf jeden Fall schon als sehr stark an.
Ja.
Aber was ist denn deine nächste Karte?
Bei mir ist es tatsächlich, meine Karte ist auch eine Karte, die ich als sehr stark ansehe. Mhm. Und zwar Treasure Chest. Treasure Chest, wir haben ja schon gesagt, wir haben W20, den wir würfeln. Mhm. Ganz kurz hier einmal der Einwurf. Ich finde es großartig, dass Wizards of the Coast richtige W20 und keine Spindowns benutzt. Finde ich gut. Dankeschön, dass ihr die in Pre-Release-Kits legt. Zumindest das laut meiner Information. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann tut es jetzt. weil das meine Informationen sind halt, wir haben in Pre-Release-Kits auf jeden Fall keine Spindowns dieses Mal, was wirklich sehr wichtig ist. Meiner Meinung nach.
Ja.
Wir haben Treasure Chest, ein Artefakt für 3 Mana. Und für 4 Mana könnt ihr die opfern, um einen W20 zu würfeln. Also einen 20-seitigen Würfel. Bei einer 1 habt ihr Trapped, you lose 3 life. Bedeutet, ja, 1 ist der Crit, nicht der Crit, der Fail, der automatische Fehlschlag war doof. Dann habt ihr die 10 bis 19, die 2 bis 9, so ist es richtig, 2 bis 9 erstmal, und da kriegt man 5 Treasure Tokens. Was natürlich mit einem gewissen Drachen, die aktuell im Standard gespielt werden, sehr cool ist.
Ja.
Und auch einfach Treasure Tokens sind einfach starke Sachen. Dann hat man die 10 bis 19, man kriegt 3 Leben und zieht 3 Karten. Was auch einfach ein verdammt guter Effekt ist.
Ja.
Und mit einer natürlichen 20, also ihr wirft einfach eine W20, wirft ihr natürlich immer eine 20. Du sucht euer Deck nach einer Karte. Wenn es eine Artefaktkarte ist, kommt sie direkt ins Spiel. Ansonsten nehmt ihr sie auf die Hand und mischt euer Deck. Interessant dabei, ihr könnt entweder eine Treasure Chest, die 2. raussuchen. Hält euch nicht mehr davon ab. Oder ihr sucht halt Blightsteel Koloss raus im Modern oder so.
Ja.
Weil er ist auch ein Artefakt und er kommt direkt ins Spiel. Super, super cool. Und, die 20 zu würfeln ist sehr selten. Aber auch sonst hat man einfach ein Artefakt, was einem 3 Leben geben kann, 3 Karten ziehen kann, 5 Mana geben kann. Bis auf bei der 1 sind das nur gute Effekte.
Ja, das stimmt. Das einzige, glaube ich, Gegenargument, was man gegen Treasure Chests irgendwie vorbringen könnte, meiner Meinung nach, ist, dass es recht teuer ist. Also im Endeffekt, bis du dann tatsächlich zum Würfeln kommst und die Effekte bekommst, sind 7 Mana, die da irgendwie drin sind. Und du verlierst das Artefakt quasi noch. Das ist schon echt nicht wenig. Aber auf der anderen Seite, du hast auch nur eine 1 zu 20 Chance, dass du überhaupt was Negatives bekommst. Der Rest ist dann schon 5 Treasure Tokens. Das könnte halt Turn 4 einen schon sehr krass boosten, gerade wenn man das Deck so ein bisschen drumherum baut, dass man auch mit einer 20 das Spiel gewinnt. Und zwar, wenn du sehr teure, starke Artefaktkarten drin hast. Also entweder, also ne, du kannst dich halt entweder rampen, um halt dahin zu kommen. Sagen wir jetzt mal irgendwie, was könnte man, ein Torrential Gearhulk oder sowas, in Pioneer oder sowas könnte man ja eventuell im Deck haben können. Und dann entweder die 5 Treasure Tokens helfen einem auf jeden Fall dahin zu kommen, aber halt auch eben die 20 einen direkt rauszusuchen und aufs Spielfeld zu bringen. Ja, und dazwischen, you gain 3 life und draw 3 cards, das ist halt auch nichts Negatives. Also,
nicht schlecht, oder?
Das ist, also die einzige Sache ist halt, will man quasi 3 Leben bekommen und 3 Karten ziehen für 7 Mana. Auf der anderen Seite sind es ja, aber auch dann
über 2 Turns verteilt, wenn man
sich anstellt. Ja, das wollte ich halt auch sagen. Das ist halt, was noch dazu kommt. Aber findest du denn die Karte constructed playable oder siehst du sie in verschiedenen Decks oder ist es mehr so eine Karte, wo du denkst, ach, ist cool, die mal im Deck zu haben, vielleicht so als One-Two auf?
Eher das Zweitere. Ich finde sie einfach als eine coole Karte. Sie zeigt ganz cool, was die W20-Mechanik macht. Also Mechanik in Anführungsstrichen, einen Würfel würfeln ist jetzt nicht gerade so Mechanic-Style. Aber gut. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass ich glaube, wann diese Karte gespielt werden würde, wäre, wenn sie 2 Mana gekostet hätte.
Ja.
Weil dann hättest du sie mit Luros wiederholen können.
Oh ja, das wäre stark gewesen.
Das wäre ziemlich stark gewesen. Ist nicht der Fall. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass das wirklich dauerhaft gespielt wird. Oder wenn ein Deck dabei rumkommt, dann komisch für ein Deck.
Ja.
Aber es ist eine coole Karte, die ich einfach erwähnen wollte. Und ich denke, gerade auch im Commander ist die ganz cool. Ich werde sie bei mir vielleicht auch mal testen.
Ja, definitiv. Also es wäre potenziell weißer Card-Draw, weil man sie ja dann auch da spielen kann. Und ich meine, dafür, also über 2 Züge, dann halt 3 und 4 Mana, ist auf jeden Fall schon in Ordnung, glaube ich. Ich würde mal sagen, ich komme zu meinem nächsten Pick, was wieder eine Mythic ist. Und zwar ist das Azarak, Lord of Unlife. Eine 3 Mana, 2 generische und 1 schwarzes 5/5 für ein Legendary Creature Zombie Wizard. Mit dem Text, when this creature enters the battlefield, if you haven't completed Tomb of Annihilation, return Azarak to its owner's hand and venture into the dungeon. Whenever Azarak attacks, for each opponent, create a 2/2 black zombie creature token, unless that player sacrifices a creature. Also 3 Mana 5/5, wenn er denn liegen bleibt. Man muss dafür den Tomb of Annihilation quasi einmal durchgegangen haben, den Dungeon, den wir da schon berichtet haben. Warum der ich glaube.
Längste und schwerste, richtig?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Es kann sein, ne? Oder war das nicht das mit Ubliat? Also ich meine, das wäre der. Tomb of Annihilation ist der schnellste durch, der mit 3 Schritten durchspielbar ist, sozusagen. Das ist noch nicht mal so. Also ich glaube, das Ziel mit dieser Kreatur ist noch nicht mal die Tomb of Annihilation durchzuspielen, sondern tatsächlich mit Creature-Discount-Effekten, die dann irgendwie Kreaturen günstiger machen. Irgendwie sagen wir mal, mir fällt leider die Karte gerade nicht ein. Es gibt, glaube ich, eine 2-Mana-Enchantment, die Kreaturen 2 generische weniger kosten lässt, aber dafür alle Kreaturen -1/-1 gibt. Ich weiß gerade nicht, aus welchem Set sie kommt, aber ich habe sie auf jeden Fall mit dieser Karte zusammen quasi gelesen, beziehungsweise gesehen. Und das heißt, im Endeffekt ist dann dieser Azarak ein 1-Mana-Venture into the Dungeon, was in den richtigen Umständen für Commander eventuell halt wirklich dazu sorgen kannst, dass du dann auch, wenn du noch irgendwie sehr viel Mana produzieren kannst, also vielleicht Infinite-Mana, du einfach mit ihm jeden Dungeon beliebig oft durchgehen kannst und so quasi den Wincon ermöglichen kannst. Weil jedes Mal, wenn du einen Dungeon completest, bekommst du teilweise einen Drain-Effekt, bekommst du teilweise einen Goblin-Token, bekommst du teilweise auch einen Riesen-Token, eine 8-8 oder was auch immer das beim Ende von manchen Dungeons ist, ziehst unendlich viel Karten und so weiter und so fort. Und das ist halt eben so eine Art von Combo, wo wir am Anfang gesagt haben, dass Dungeons Free Value sind. Weil im Endeffekt, das ist eine 2-Karten-Combo, beziehungsweise 2 Karten und halt dann brauchst du noch sehr viel Mana dazu, wo du dann in einem Zug, dadurch, dass du den ja auch immer wieder auf die Hand nimmst, quasi immer wieder nur 1 Mana reinstecken musst, Venture into the Dungeon, 1 Mana into the Dungeon. Und dann irgendwann kannst du ihm quasi dafür einfach benutzen, dass du jeden Dungeon durchgespielt hast, außer Tomb of Annihilation. Und vielleicht am Ende kriegst du noch einen 3-Mana 5/5 raus, der noch Gegner dazu zwingt, Kreaturen zu sacrificen.
Ja, es klingt halt tatsächlich so, dass man den so wirklich ganz gut ausnutzen kann. Ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark. Weil ich habe nämlich tatsächlich, finde ich auch ganz gut, ich habe nämlich eine nächste Karte, die ich super witzig finde und super cool finde, auch von der Story her. Großartiger Charakter. Auch eine legendäre Kreatur, wer hätte es gedacht. Und zwar Minsk.
Ja.
Minsk, Beloved Ranger. Er hat ein rotes, ein grünes, ein weißes, also ein Naya. 3/3, was okay Stats sind. Human Ranger. Ranger habe ich lange nicht mehr gesehen. Und er hat den Effekt, whenever Minsk, Beloved Ranger, enters the battlefield, create Boo, a legendary 1/1 red hamster creature token with trample and haste. Und für 3 Mana, für x Mana, Bis zum Ende des Zuges wird eine Kreatur mit so einer Base-Power XX und er wird Giant noch zusätzlich zum Typ.
Ja.
Und kann man nur mal mit einer Sorcery, logischerweise, weil sonst wäre das echt mächtig. Mhm. Und ich finde einfach, sie haben den Charakter so unendlich cool umgesetzt. Mit seinem Hamster, es ist großartig. Und auch diese Idee, man bekommt aber für 3 Mana einen 3-3er-Buddy und einen 1-1er-Buddy. Also man kriegt für 3 Mana praktisch einen 4-4er. Mhm. Und dann kann man den danach noch pumpen. Das ist richtig, richtig strong. Und
aber ist das auch dann sein Charakter in-game, also in Dungeons and Dragons, dass er halt seinen Hamster riesig macht?
Er kann Dinge riesig machen.
Ach so, okay.
Den Hamster auch, aber der Hamster ist so ist großartig. Hamster ist so das Markenzeichen. Was ich ein bisschen strange finde, beziehungsweise macht auch ein bisschen Sinn, ist, dass er sich selber auch XX machen kann. Nicht nur andere Dinge, sondern sich selber auch. Und da kommt das auch so ein bisschen her. Es ist ein super cooler Charakter. Ich mag das Bild, ich mag die Karte. Ich weiß nicht, ob ich ihn als Commander sehe. Und aktuell ist Naya einfach keine Farbkombination, die leider irgendwie ein Deck hat oder so.
Ja.
Leider
nicht. Ja, natürlich. Ja, das stimmt schon. Also ich finde auch, glaube ich, er selbst als Commander ist, glaube ich, man würde ihn, glaube ich, nur spielen, wenn man den Charakter wirklich mag. Was ich wiederum sehen kann. Also wenn man, wie du auch sagst, so Minsk ist einfach so ein cooler Charakter mit seinem legendären Hamster Boo. Kann ich schon sehen, dass das irgendwie so sympathisch ist, dass man denkt, okay, darum baue ich einen Commander, auch wenn es nicht der effizienteste ist oder derjenige, der es am besten macht, was er halt für einen Effekt hat. Ich glaube tatsächlich, es war dann eine Spielentscheidung, ihnen dann quasi alles riesig zu machen, beziehungsweise halt so einem Giant und plus X zu geben, beziehungsweise Base Power Toughness XX zu geben. Einfach nur, um ihn halt selbst ein bisschen aufzuwerten und halt eben dadurch, dass er mit 2 Buddies kommt, das halt dann auch noch stärker hervorzuheben. Ja. Also ich finde ihn auch super witzig. Ich mag vor allem den Token, wo, glaube ich, Boo auch auf den Gegner zuspringt oder so. Dementsprechend freue ich mich auf jeden Fall, den Token zu ziehen, wenn ich ehrlich bin.
Ist doch auch schön.
Ja. Dann würde ich sagen, gehe ich mir auch mal weiter zu meinem nächsten Pick. Und zwar ist das Dancing Sword eine 2-Mana Artifact Equipment für ein generisches und ein weißes. Mit dem Text, Equipped Creature gets +2/+1. When a Equipped Creature dies, you may have Dancing Sword become a 2/1 Construct Artifact Creature with Flying and Ward 1. If you do, it isn't an Equipment. Und dann Equip-Kosten für 1. Zum einen mag ich das Schwert, weil, wie eben schon gesagt, ich bin gedanklich gerade in einem Equipment-themed Commander-Deck, wo ich das ziemlich, ziemlich cool finde. Zum anderen finde ich es tatsächlich flavormäßig sehr, sehr gut, denn dieses, ich kenne es natürlich nicht aus Dungeons & Dragons selbst, aber dieses Konzept von einem tanzenden Schwert, beziehungsweise einem selbstfliegenden Schwert, wo dann Leute dagegen antreten und so weiter, das kennt man in Fantasy-Welten auf jeden Fall schon häufiger. Ich mag es halt, wie es hier umgesetzt ist. Und es ist halt so praktisch, quasi ein Equipment zu haben, was dann erstmal nicht unnütz am Boden liegt, wenn deine Kreatur stirbt, sondern was dann halt eben selbst zu einer nützlichen Kreatur wird. Zumindest für eine gewisse Art und Weise. Natürlich kann die Kreatur dann removed werden. Das ist ein bisschen schwieriger durch Ward, also dass er extra Mana zahlen muss, sonst wird der Spell gecountert. Das heißt halt, das Equipment verliert dann den Wert als Equipment, aber eben als quasi Free Value als eine Kreatur. Und das Artwork ist halt auch ziemlich geil, dass quasi ein führerloses Schwert da so ein Goblin den Arm abhackt. Wie findest du denn die Karte?
Ich habe sie gesehen, ich habe sie geliebt, ich finde sie großartig. Ich vermisse meinen Mono-White-Ausrüstungs-Casual 60-Karten-Deck, weil da wäre sie einfach instant reingeflogen, weil es einfach so eine witzige, coole Ausrüstung ist, die man danach ja auch mit anderen Ausrüstungen ausrüsten kann.
Das stimmt, und,
das ist dann das Flying Sword, was dann ein Loxodon Kriegshammer schwingt. Großartig. Was will man mehr? Also, ich mag die Karte. Ich glaube nicht, dass sie großartig Play sieht. Aber das ist egal. Ich finde sie einfach als Karte einfach cool. Und nach einem Massenremoval noch eine Kreatur am Feld zu haben, ist gerade für so ein Deck, wie du es vorhast zu bauen, als Ausrüstungsdeck sehr, sehr wichtig.
Eben. Aber tatsächlich, ich würde sogar sagen, die könnte in Standard tatsächlich Play sehen. Wir haben eine sehr große Grundlage für ein Equipment-Boros-Deck. Zum Beispiel, zum einen natürlich die ganzen Karten, die wir schon besprochen haben, mit Fighters Class und so weiter, aber eben auch aus, ich glaube, es war Zendikar, wo ja auch Nahiri drin ist, die ja selbst quasi einen Warrior bringt, den du equippen kannst damit. Und da gibt es schon echt eine solide Grundlage, wo ich glaube, jetzt mit Adventures of the Forgotten Realms, da haben sie zumindest ein Thema aus Zendikar wieder aufgenommen, und wenn es nicht Partymechanik ist, dass man sich tatsächlich ein ganz robustes, zumindest so Tier 2 Boros Equipment-Deck irgendwie zusammenbauen könnte. Und dann würde ich die Karte auch auf jeden Fall drin sehen, weil eben mit einem Sweeper, wenn die Kreatur halt eben stirbt, dann noch eine Kreatur zu haben, kann manchmal spielentscheidend sein, wie du schon sagst. Und ja, ich mag halt einfach auch das Flavor davon. Und
absolut.
Aber was ist denn deine nächste Karte?
Meine nächste Karte ist Xanata.
Ah ja.
Guild Kingspin. 6 Mana, 5-6, Legendary Creature. Wer hätte es gedacht? Beholder. Beholder, diese
wunderschönen
Augen mit ihren Tentakelchen. Und, ja. Ach, nice. Und er sagt, zu Beginn eures Saisons, ich übersetze es jetzt direkt aufs Deutsche, würde ich sagen, zu Beginn eures Saisons sucht ihr euch einen Gegner aus. Dieser Gegner darf keine Zauber mehr spielen. Und ihr dürft die oberste Karte des Decks dieses Gegners anschauen. Und ihr dürft diese Karte von dem Deck aus spielen. Mhm. Und zwar könnt ihr Mana benutzen, als ob es Mana jeglicher Farbe wäre. Das heißt, ihr geht hin und sagt, du machst diese Runde nichts und ich caste jetzt mit meinem Mana von deinem Deck. Mhm. Und das hat mich ein bisschen erinnert an die Zendriplets. Das ist ein esperfarbener Commander, der halt die Hand vom Gegner spielen lässt und so ein bisschen was an Bord machen, also nee, nur von der Hand spielen lässt. Als zweite Hand, was schon sehr mächtig ist. Hier kann es halt dazu führen, dass man auf einmal die coolsten Karten vom Gegnerdeck einfach von seinem Deck oben runterzieht. Mhm. Und wenn man dann sagt so, okay, guck mal, ich hatte einen Solring oben drauf, dann kriege ich mal, also das ist im Commander macht man sich damit, glaube ich, keine Freunde. Und deswegen liebe ich diesen Commander.
Ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt, was diese Karte von Zen Triplets halt abhebt, ist tatsächlich, dass man die Farbrestriktion aufgehoben hat. Also du kannst wirklich jede Farbe verwenden, selbst wenn der Gegner ein Mono-Red-Deck spielt, kannst du trotzdem mit deinem Demir-Farben trotzdem die Karten casten, was ein Riesenunterschied ist. Also, dass da heutzutage die Karten halt, die geklaut werden vom Gegner, quasi zu generischem Mana umwandelt, das ist halt, dass jetzt hier Xanta auf jeden Fall zugutekommt. Aber würdest du ihn als über Zen-Triplets im Commander spielen oder würdest du bei Zendriplets bleiben? Okay.
Ich finde, Zendriplets sind ganz cool, weil sie halt auch die Hand vom Gegner sehen, eben nur die Hand vom Gegner sehen und dann da so machen. Auf der anderen Seite weiß jeder, wenn Zendriplets an Bord liegen, spielt einfach jeder alles, was er auf der Hand hat, einfach aus. Und dann gibt's kein Geblöffe, dann wird einfach alles von Bord gespielt. Dann ist es langweilig. Hier ist es so, ich suche mir jemanden aus und kann seine obersten Karten vom Deck machen. Das Schlimmste, was er machen kann, ist ein Töpfchen haben, also ein Senses Divining Topf, um oben die Karten von seinem Deck andauernd manipulieren, um zu schauen, welche Karte ich sehe.
Ja.
Aber selbst dann steht hier immer noch Play drauf. Das bedeutet, ich kann immer noch das Land vom Gegner nehmen, was allein schon großartig ist.
Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, mit Blick auf die Uhr komme ich auch schon mal zu meinem letzten Pick. Wäre so nicht ganz bei 5 gekommen, aber trotzdem wollen wir mal zeitig fertig werden. Und zwar ist das einer der legendären Drachen, die wir bekommen haben. Und zwar, Imrith Desert Doom. Eine blaue Legendary Creature Dragon für 3 generische und 2 blaue, also 5 Mana insgesamt. 5/5 mit fliegend. Und dem Text, Imrith Desert Doom has warred for as long as it's untapped. Whenever this creature deals combat damage to a player, draw a card. When you have fewer than 3 cards in hand, draw cards equal to the difference. Und ich glaube, der größte Vergleich von diesem Drache ist mit Dragonlord Ojitai, der einen sehr ähnlichen Effekt hat, der quasi hexproof ist, solange er untappt ist, richtig? Und halt auch Karten zieht. Und der ist für mich eindeutig nach Rotation im Standard ein Go-To-Control-Finisher. Denn diese Art von Schutz und gleichzeitig Card Advantage ansammeln, ist einfach unfassbar stark. Und wir sehen das halt mit Karten wie Dream Trawler, wie eben Dragonlord Ojitai. Die waren eben sehr stark in Control Decks. Und wir haben halt eben noch Doomscar, wir haben die ganzen Fortell-Karten. Und ich finde, er passt da wunderbar rein. Nicht unbedingt Turn 5 direkt, aber halt eben, sobald es safe ist, sobald es sicher ist, sobald der Gegner sein Pulver verschossen hat, kann der in ein paar Swings wirklich das Spiel rumreißen. Und ist halt auch nicht leicht zu removen. Also nochmal 4 Mana extra zum vielleicht 2 Mana Removal Spell zu haben, ist für viele ja Aggro oder ja kleineren Midrange Decks sehr schwierig zu machen.
Auf jeden Fall. Also ich finde ihn auch super, super, super cool. Und er nimmt genau diese Stelle ein, die ja der Dream Trawler nach der Rotation hinterlässt. Mhm. Und einfach ein perfekter Zeitpunkt, diese Karte zu drucken, meiner Meinung nach.
Ja.
Und er ist so stark. Und ich glaube, er wird auch ganz cool zum Spielen sein. Ich glaube nicht, dass er außerhalb vom Standard 4 macht. Ja. Aber das ist erstmal irrelevant. Gut, man kann ihn noch als Commander nehmen. Warum auch man das tun sollte und warum man
nicht Ojitai
spielen sollte, weil Ojitai viel cooler ist.
Man könnte ihn in Decks von Ojitai spielen, einfach nur als eine weitere Kopie von Ojitai.
Korrekt, auf jeden Fall. Und deswegen, also es ist einfach eine sehr coole Karte und deswegen auch hier sehr cool auf der Liste.
Ja. Ich würde sagen, wir beenden unsere Top-Liste ein bisschen frühzeitig. Wir gehen auf den Rest nächste Woche noch mal kurz ein. So viel ist da auch nicht mehr. Aber da können wir auch auf quasi unsere abschließenden Gedanken eingehen. Ebenso Ask Us Anything verschieben wir auf nächste Woche. Wir müssen diese Woche ein bisschen zeitlich beenden. Aber noch ganz kurz ein Vermerk auf ein paar Gameplay-Videos von uns. Was haben wir denn da, Marc?
Genau, wir haben ein bisschen Access bekommen zu Dungeons and Dragons auf Arena, den wir uns anschauen dürfen in einem Full-Access-Modus. Und da werden sowohl der gute Robin als auch ich einiges noch an Videos machen, was Decks angeht. Ich persönlich habe bevor du wahrscheinlich auch noch ein paar andere Content-Creator, Deutschland, Europa, sonst wie weit, je nachdem, wie man trifft. Man weiß es bei so Events ja nie. Oder auch vielleicht einen kleinen Draft mal zu machen, wenn man 8 Leute findet oder so. Richtig cool. Und da werden auf jeden Fall ein paar Videos kommen. Bei dir ein bisschen mehr als bei mir, weil Arena ist nicht so mein Hometown, aber ich will es mir zumindest anschauen, wenn mir die Möglichkeit gegeben wird. Danke dafür auf jeden Fall nochmal.
Ja.
Und deshalb würde ich sagen, wenn ihr hiermit fertig seid, guckt bei einem von uns mal nach. Da werden auf jeden Fall dann schon Videos sein, gehe ich mal von aus.
Ja, eben. Und dann vielen Dank auch direkt bei der Nennung auch an Wizards of the Coast, die uns da beide zu eingeladen haben. Und ja, wir schauen einfach mal, was für Decks wir spielen werden. Ich habe mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Natürlich nehmen wir das vor der Veröffentlichung auf vom Podcast. Dementsprechend sind wir jetzt quasi noch räumlich vor dem Event, aber zeitig nach dem Event. Dementsprechend schaut auf jeden Fall mal vorbei und seht ein paar interessante Eigenbrauereien von uns beiden für verschiedene Formate. Wie du schon sagst, Draft Limited ist auf jeden Fall auch dabei. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Vielen Dank auch an dich, Marc, dass du wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und natürlich für, vielen Dank natürlich auch an unsere Patreon-Goldunterstützer Witch667, Buster Madison und Mr. Orange Feed, die da uns am Gold-Level unterstützen. Vielen, vielen Dank an euch. Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.